In der vergangenen Woche sind wir auf der Autobahn am Schwarzwald vorbeigefahren. Man sieht dann dort die hohen Berge und kann sich auch die dunklen Täler vorstellen von den Bäumen, die dort in diesen Schluchten wachsen. Und da ist mir eine Geschichte eingefallen, die man sich im Schwarzwald erzählt. Vielleicht hat der ein oder andere sie auch schon mal gehört. Da gab es einen jungen Mann, der Kohlemunk Peter, so wird er genannt. Ein Köhlersohn, war unzufrieden mit seinem Leben, viel Arbeit, wenig Geld und wollte das also gerne ändern. Und sucht nach einem Ausweg und trifft eine Sagengestalt, den Holländer Michel, und dem verpfändet er sein Leben. Mit dem Ergebnis, er bekommt Reichtum, Geld, er kann sich alles leisten, aber das hat seinen Preis. Der Holländer Michel sagt nämlich, okay, ich brauche da einen Pfand von dir und es wäre ganz nett, du gibst mir dein Herz dafür. Sagt der Kohlemunk Peter, ja, wie soll das aussehen, habe ich ein Loch in der Brust? Nein, kriegst einen Stein dafür. Ein steinernes Herz packe ich dir in deine Brust. Kohlemunk Peter ist damit zufrieden, er hat ja bekommen, was er wollte, aber das merkt er gar nicht so richtig. Er verliert allen Sinn für das Schöne, für das Wertvolle im Leben. Er verliert auch das Mitgefühl. Wir kennen ja diese Begriffe, ein liebendes Herz, ein trauriges Herz, barmherziges Herz. Und das geht so weit, dass er nur noch auf das Geld fixiert ist. Und als seine Frau, die er dann geheiratet hat, einem alten Bettler etwas gibt, er darüber so erbost ist, dass er sie totschlägt. Und da kommt er zur Besinnung und denkt, das kann so nicht weitergehen. Und da bekommt er den Rat, du musst dein Herz umtauschen. Das steinerne Herz muss weg. Du brauchst dein fleischernes Herz wieder. Und durch einen Trick gelingt ihm das, das Herz umzutauschen, und er wird wieder der Alte. Es ermöglicht ihm wieder, dieses neue Herz, dieses fleischerne, lebendige Herz, ein sinnvolles Leben zu führen. Ich kenne das auch als Film. Als Kind habe ich das gesehen, vielleicht mancher von euch auch, eine gruselige Geschichte. War ganz düster auch dargestellt im Film, erschreckend. Zum Glück gibt's das nur im Märchen. Ein steinernes Herz. Oder vielleicht auch nicht. Ich habe nachgeschaut in der Konkordanz und siehe da, auch in unserer Bibel gibt es den Begriff ein steinernes Herz. Da haben Menschen, ein Volk, ein steinernes Herz. Und da werden natürlich die Leute gleich sagen, das siehst du es mal wieder. Ein Märchenbuch. Steinerne Herzen gibt es nicht. Klar, wissen wir, geht nicht. Aber die Bibel meint was anderes damit. Sie meint die Eigenschaften. Und da wissen wir sofort Parallelen zu ziehen. Ein Stein, jeder kennt einen Stein, wir leben im Gebirge. Da gibt es genug Steine. Etwas Hartes, etwas Kaltes. Etwas, was keine Gefühle zeigt, keine Regungen zeigt. Und so übersetzen wir da oft diesen Zustand als hartherzig. Das kennen wir. Hartherzig, ein hartes Herz. Und das ist nicht so ganz unbekannt. Es ist in der Bibel nicht unbekannt, Es ist in unserem Leben auch nicht unbekannt. Wir leiden oftmals unter harten Herzen und kämpfen manchmal selbst mit unserem harten Herzen. Eine Sache, die Auswirkungen hat. Ein Prophet, Obadja heißt er, beschreibt die Auswirkungen, die Ergebnisse von hartherzigem Verhalten. Manche sagen sogar, der Prophet Obadja ist der Prophet gegen den Bruderhass. Oder vielleicht auch gegen die Verachtung, gegenseitige Verachtung. Über ihn ist nichts weiter bekannt. Ich habe nachgeschaut. Der Name ist Programm Obadja, Diener des Herrn, übersetzt, oder Anbeter Gottes, Anbeter des Herrn. Man weiß von ihm nichts. Man nimmt an, dass er in der Zeit 800 vor unserer Zeitrechnung gelebt hat. In einer Zeit, als Araber, als Philister in Israel einfielen und Jerusalem plünderten. In diese Zeit hinein spricht also Obadja seine Botschaft, weil in Krisenzeiten viel von unserem Wesen sichtbar wird. Solange alles gut geht, solange alles glatt läuft, da gibt's keine Probleme. Sobald Krisenzeiten kommen, Krankheiten, im sozialen Umfeld Probleme, gesellschaftliche Probleme, da merken wir auf einmal, was aus dem Menschen hervorkommt, was da aufbricht, was gar keiner vermutet hätte, was man bisher überhaupt nicht erlebt und erahnt hätte. Die Botschaft des Propheten Obadja gilt einem ganz konkreten Volk, einer ganz konkreten Menschengruppe, nämlich den Edomitern. Dieses Verhalten, also von diesem Volk in der damaligen Situation, spricht er in recht harten, ungeschönten Worten an. Und darum wollen wir diese Worte uns auch heute lesen, weil er das so gesagt hat in den ersten Versen. Das ist eine Botschaft, das ist ein Wort des Herrn. So spricht der Herr. Und das ist eine Botschaft, die für alle Zeiten gilt, nicht nur für eine Situation und auch für uns. Auch an unseren Orten, an denen wir wohnen und arbeiten und leben. Lasst uns also jetzt aus dem Propheten Obadja lesen. Er gehört zu den 12 kleinen Propheten, ziemlich weit am Ende des Alten Testamentes. Vor Jona, wenn das jemand ja gerade noch sucht. Dort heißt es, Vision Obadjas. Vom Herrn haben wir eine Botschaft gehört und ein Bote wurde zu den Völkern geschickt. Los, auf zum Kampf gegen Edom. So spricht der Herr über Edom. Pass auf, ich mache dich klein vor den Völkern, man verachtet dich tief. Dein Übermut hat dich getäuscht, weil du in den Felsklüften wohnst, deinen Sitz auf hohen Bergen hast und im Innersten denkst, wer stürzt mich schon zu Boden? Auch wenn du dein Nest so hoch baust wie der Adler, ja, wenn du es zwischen die Sterne setzt, selbst von dort stürze ich dich hinab. So spricht der Herr. Wenn Diebe und Räuber nachts über dich kämen, wie hat man dich zerstört? Sie nehmen nur für ihren Bedarf. Wenn Winzer über dich kämen, würden sie eine Nachlese lassen. Wie hat man Esau durchsucht, wie seine Verstecke durchwühlt? Bis an die Grenze haben sie dich getrieben, die mit dir in einem Bund standen. Betrogen, überwältigt haben dich die, mit denen du im Frieden warst. Einst aßen sie dein Brot, jetzt legen sie dir eine Schlinge und du denkst, er merkt es doch nicht. Ja, an jenem Tag, spricht der Herr, lasse ich die Weisen aus Edom verschwinden und aus Esaus Bergen die Einsicht. Da packt deine Heldin der Schrecken Teman, dass keiner im Gebirge Esaus mit dem Leben davonkommt. Wegen des Mordens, der Gewalt an Jakob, deinem Bruder, deswegen bedeckt dich die Schande, deshalb wirst du für immer beseitigt. Als Fremde sein Heer in die Gefangenschaft führten, als Ausländer durch seine Tore zogen und das Los über Jerusalem warfen, warst auch du wie einer von ihnen, denn du standest an dem Tag dabei. Nun weide dich nicht am Tag deines Bruders an seinem Missgeschick, freu dich nicht über die Judäer am Tag ihrer Vernichtung. Reiß dein Maul nicht auf am Tag der Not. Tritt nicht ein ins Tor meines Volkes am Tag seines Verderbens. Sieh nicht auf sein Unheil herab am Tag seines Verderbens und vergreif dich nicht an seinem Vermögen am Tag seines Verderbens. Stell dich nicht am Engpass auf, um seine Flüchtlinge niederzumachen, und liefere seine Überlebenden nicht aus am Tag der Not. Denn der Tag des Herrn ist nahe, der alle Völker trifft. Dann wird man dir tun, wie du es getan hast. Dein Tun fällt auf dich selbst zurück. Denn wie ihr getrunken habt auf meinem heiligen Berg, werden alle Nationen ohne Unterlass trinken. Ja, sie werden trinken und schlürfen und werden sein, als wären sie nie gewesen. Doch auf dem Zionsberg wird Rettung sein. Er ist ein heiliger Ort und die Nachkommen Jakobs erben ihre Besitztümer neu. Dann werden die Nachkommen Jakobs wie ein Feuer sein und die Nachkommen Josefs wie eine Flamme. Doch die Nachkommen Esaus werden das Stoppelfeld sein. Es wird vom Brand erfasst und verzehrt. Dem Haus Esau wird kein Überlebender bleiben, denn der Herr hat gesprochen. Dann werden sie den Negev besitzen, das Bergland von Esau, die Schefela und das Gebiet der Philister, auch die Gebiete Ephraims und Samarias. Benjamin wird Gilead besitzen. Die Verbannten dieses Heeres der Israeliten nehmen in Besitz, was den Kanaanitern gehört, bis Zarephat, und die Verbannten Jerusalems, die in Sepharad sind, die Städte des Negev. Retter ersteigen dem Berg Zion, um das Bergland Esaus zu richten. Und das Königtum wird dem Herrn gehören. Die sind die Worte Obadjas. Eine erste These, die ich euch sagen will, ist, wenn der Prophet als solcher bezeichnet wird gegen Verachtung und gegen den Bruderhass. Hass ist nicht gewollt. Ich glaube nicht, dass Hass, dass jemand von sich sagt, ich will hassen. Aber er entwickelt sich. Hass, etwas, was sich entwickeln kann. Zum Verständnis, wer ist eigentlich Edom, von dem hier gesagt wird, dass es so ein Volk ist, was so im Bruderhass lebt mit Israel. Edom ist eine Bezeichnung für Esau. Wir denken an die Begebenheit, als in dieser Familie von Isaak und Rebekka, die beiden Brüder, der Jakob und der Esau, zusammen sind. Esau kommt nach Hause ermüdet und will was zu essen haben. Irgendwas Rotes hat der Jakob gerade gekocht. Er sagt, gib mir von dem Roten da. Und das ist dieser Begriff etwa. Und dann steht in der Bibel, und das ist also jetzt der Begriff für Esau, Edom. Also Edom sind Nachkommen von Esau. Jakob kennen wir als recht spontanen Menschen. Ein bisschen schlitzohrig war er, ein bisschen an den eigenen Vorteil gedacht. Esau, der wollte mehr seine Ruhe haben. Man sagt, dass er Jäger war, können wir vorstellen, sitzt da im Wald, in Ruhe und Frieden wartet, bis da ein Wildschwein oder ein Hirsch oder irgendwas kommt. Und hat vielleicht auch manche Folge nicht so blickt, hat mehr in der Gegenwart im Alltag gelebt. Es kommt aufgrund dieses Deals, den der Jakob einfädelt, zu einem Zerbruch zwischen den beiden Brüdern. Und es kommt unter den Brüdern zu Morddrohungen. Kaum vorstellbar, aber der Esau hat in seinem Herzen gesagt, sobald mein Vater Isaak tot ist, dann werde ich mich an dem Jakob rächen und werde ihn umbringen. Also richtig so gesagt, ich werde ihn umbringen. In einer solchen Familiensituation müsste man natürlich fragen, wo sind denn da die Eltern gewesen? Hatten die das gar nicht mitgekriegt? Haben die das gar nicht gemerkt, was in ihrer Familie los ist? Und wenn wir die beiden uns anschauen, die Mutter Rebekka, sie spielt nicht gerade die glücklichste Rolle dort. Sie hat beim Betrug geholfen. Sie hat den Vater Isaak belogen, Als der Jakob wegging, hat ihm den wahren Grund nicht gesagt. Warum er weggeht, hat gesagt, er will bloß eine Frau suchen, da bei meiner Verwandtschaft. Er hat nicht gesagt, er muss vor seinem Bruder fliehen, weil er ihn totschlagen will. Der Vater Isaak, der war ganz auf den Esau fixiert. Bei ihm ging die Liebe durch den Magen und es hat ihm genügt. Da war er zufrieden. Wenn wir diese Geschichte uns so anschauen oder darüber nachdenken, dann wollen wir vorsichtig sein. Wir wollen nicht mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, das genau, das habe ich doch gewusst, das muss so kommen. Wir kennen alle diesen Ausdruck, das kommt in den besten Familien vor. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, vielleicht sogar selbst schon mal angewandt, vielleicht wurde es auch schon mal zu euch gesagt, das kommt in den besten Familien vor. Es gibt keine vollkommenen Eltern, ich denke, darüber müssen wir uns im Klaren sein, und es gibt auch keine vollkommenen Kinder. Auch wenn die das manchmal so meinen. Wir können unsere Kinder nicht zu fehlerlosen Menschen erziehen, die einander nur Gutes tun. Alle Eltern, die mehrere Kinder haben, die wissen, wie das in der Familie zugeht, dass die Kinder untereinander immer im Kampf irgendwo sind um Anerkennung der Eltern, Anerkennung durch die Eltern. Es geht nicht immer gerecht zu in den Familien. Also das müssen, haben auch wir erlebt. Du kannst einfach nicht allen gerecht werden. Und dieser Kampf, der unter den Geschwistern manchmal, ja, ich will nicht sagen tobt, sondern auch ausgefochten wird, der ist für Eltern und auch für die Kinder schwer zu ertragen. Ist einfach mühevoll und er hinterlässt Wunden und er hinterlässt auch Defizite. Genauso ist also auch bei dem Esau und dem Jakob gewesen. Esau war so fixiert auf den Betrug durch seinen Bruder Jakob, dass er überhaupt nicht mehr klar denken konnte und dem Hass dem Bruder gegenüber einfach Raum gab. Dem werde ich eins auswischen, wenn ich nur irgend kann. 20 Jahre hat es gedauert, bis die beiden sich versöhnen konnten. 20 Jahre waren sie auseinander, weit weg. Und dann kommt es zur Versöhnung. Wer das nachlesen will, kann es im ersten Buch Mose nachlesen, im Kapitel 33. Ich habe einen Satz gelesen, auf einem Plakat, auf einem Bild. Dort heißt es, Liebe kann man nicht erzwingen. Sie ist immer ein Geschenk, aber man kann ihr die Tür öffnen. Liebe kann man nicht erzwingen, aber man kann ihr die Tür öffnen. Und so war es also auch bei diesen beiden Brüdern. Und es ist interessant, diese Begebenheit mal zu lesen. Und da steht es dort, als der Jakob kommt mit seinen Herden, mit seinen Kindern. Er hat es auch ein bisschen klug angestellt, wer als erster läuft. Aber als der Esau ihn dann sieht, steht dort und Esau lief ihm entgegen. Das erinnert mich sofort an die Begebenheit in Lukas 15, wo der Vater den verlorenen Sohn kommen sieht, wo es auch steht, und er lief ihm entgegen. Liebe kann man nicht verzwingen, man kann ihr die Tür öffnen. Und wenn wir diesen Bericht lesen, dann merken wir, diese Versöhnung zwischen den beiden Brüdern, das war nicht vorgetäuscht, das war nicht gespielt, das war wirklich ernst und echt gemeint. Sie haben sich wirklich versöhnt. Jakob hat gesagt, ich sehe dein Angesicht als Angesicht von Esau, wie wenn ich Gottes Angesicht sehe. Darum der zweite Punkt. Vergebung muss gelebt werden. Es reicht also nicht aus, nur einmal zu sagen, jawohl, es ist alles gut. Und man muss dann miteinander leben können. Und hier merken wir, dass da Schwierigkeiten aufgetreten sind. Wir müssen uns fragen, wie kann es zu der von Obadja angesprochenen Entwicklung kommen, von der wir gerade gelesen haben? Während einer Hungersnot wird die Familie von Jakob nach Ägypten geholt. Wir wissen das, ein Sohn von Jakob, der Josef, war in Ägypten, hat dort Einfluss gehabt und holt seine Familie während einer Hungersnot nach Ägypten. Esau mit seiner Familie, die auch dort wohnten, werden nicht geholt. Beginnt hier vielleicht schon irgendwo der Neid. Josef war ja nun der Neffe, oder Esau war der Onkel von Josef. Warum holt er seinen Onkel nicht mit, sondern nur seine Eltern, seine Familie, seine Brüder? Entstand dort schon wieder Bitterkeit vielleicht, wegen Vernachlässigung oder wegen der Zurücksetzung? Die drücken sich, verdrücken sich nach Ägypten. Wir müssen hier bleiben, wir müssen das aushalten. Beide Familien entwickeln sich zu Völkern. Jakob zum Volk Israel, Esau zu den Edomitern. Sie werden jetzt immer wieder in der Bibel benannt, die Edomiter, mit ihren Fürsten, mit ihren Namen. Ein großes Volk ist entstanden. Sie wohnten im Gebirge. Nach 400 Jahren kommt also Jakob oder das Volk Israel, Jakob mit seinen vielen, vielen Nachkommen, kommen zurück in ihrer Wanderung, kommen an die Grenze von Edom, und da steht in der Bibel, und Mose schickte Kundschafter aus, Boten aus, und sagte zu den Fürsten von Edom: Dein Bruder Jakob, dein Bruder Israel steht vor der Tür, wir wollen gern durch dein Land durchziehen. Gib uns ein Visa dafür. Und die Edomiter sagen: Nein, ihr nicht. Nochmal zurück, wir sind doch eure Brüder. Nein, und damit ihr es gleich merkt, wie ernst wir es meinen, bringen sie ihre Soldaten in Stellung. Und der Bibel steht: Mit einer starken Heeresmacht rückt Edom aus gegen Israel, gegen das Volk Israel. Und Israel muss abbiegen. Israel, das Volk, läuft gegen eine Mauer aus Ablehnung und Feindschaft. Das Friedensangebot wird von den Edomitern nicht angenommen. Wie kann es zu dieser Feindschaft kommen? Müssen wir uns fragen. Die einen waren doch weit weg in Ägypten und die anderen waren zufrieden in ihrem Gebirge und haben da gewohnt. Wo kommt das her? Was stand in den Geschichtsbüchern der Edomiter? Stand da drin dieses große Versöhnungserlebnis zwischen dem Jakob und dem Esau, als die beiden Brüder sich in den Hals gefallen sind und sich wieder verstanden haben? Oder standen da drin die alten Geschichten von dem Betrug, von der List des Jakob, wer das Erstgeburtsrecht sich erschlichen hat und Esau um dieses Erstgeburtsrecht betrogen hat? Stand in ihren Geschichtsbüchern vielleicht drin der Stolz auf das Erreichte? Wir haben gelesen, sie haben sich auf den Höhen Befestigungen gebaut. Sie haben in Schluchten, unzugänglichen Schluchten gewohnt. Dort waren sie sicher. Sie haben etwas erreicht. Sie waren ein Volk. Sie haben durchgehalten damals bei der Hungersnot. Sie sind nicht gekniffen. Stand in den Geschichtsbüchern vielleicht was drin über das Elend der Israeliten in Ägypten, wie sie geknechtet wurden, wie sie unterdrückt wurden? Geschieht ihnen Recht, das haben sie verdient. Das ist genau das, was sie brauchen. Oder war es einfach nur ein Misstrauen gegenüber den Israeliten nach dem Motto: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er selbst die Wahrheit spricht. Ein Satz, den wir auch teilweise oft unseren Kindern vorsagen und als Lebensmotto auch mitgeben. Die Frage an uns jetzt, wenn wir uns mit dem Volk Edom vielleicht vergleichen wollen: Was erzähle ich weiter? Was erzähle ich aus der Geschichte weiter? Aus unserer Gemeindegeschichte? Aus unserer Familiengeschichte? Was erzähle ich an Erfahrungen weiter? Welches Bild vertrete ich vom anderen? Versöhnung muss gelebt werden, war der zweite Punkt. Ein dritter Punkt. Das haben wir im Obadja-Prophet gelesen. Verweigerte Versöhnung führt zum Tod. Obadja tadelt in seinen Worten, oder Gott tadelt durch Obadja das Verhalten Edoms. Sie stehen nicht zu Israel. Im Gegenteil, als die Araber und die Philister in Jerusalem einfallen, Jerusalem plündern, da haben wir gelesen, dass die sich tapfer mit beteiligt haben. Als Fremde sein Heer in die Gefangenschaft führten, als Ausländer durch seine Tore zogen und das Los über Jerusalem warfen, warst auch du wie einer von ihnen, denn du standst in dem Tag dabei. Tritt nicht in die Tore meines Volkes am Tag deines Verderbens. Also die haben anscheinend auch sich mit bedient an den Plünderungen. Und sie haben auch über das Volk, wie steht es hier, reiß dein Maul nicht auf am Tag der Not. Vergreif dich nicht an seinem Vermögen. Etwas, was wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können, dass da man dem, ja, der eigenen Verwandtschaft gegenüber so auftritt und dort mitplündert. Sie nutzen, freuen sich also über die Niederlage des Volkes. Sie nutzen sie zum eigenen Vorteil. Und wir lesen in den Büchern Chronika, es kam sogar zum Krieg zwischen diesen beiden. Sehr schadenfroh waren sie, haben in die gleiche Kerbe mit hineingehauen wie die Feinde von Israel. Das ist immer recht einfach, sich auf die Seite des Stärkeren zu stellen und mitzumachen, mit am Rad zu drehen, um den eigenen Vorteil weiter. Obadja tadelt es nicht nur, oder Gott tadelt es nicht nur, sondern er geht noch weiter und droht den Edomitern im Auftrag Gottes ihrer Vernichtung an. Er sagt nicht, da wird irgendwann wieder Gras drüber wachsen, sondern er droht ihnen die Vernichtung an. Denn der Tag des Herrn ist nahe, der alle Völker trifft, dann wird man dir tun, wie du getan hast, steht im Vers 15. Da ist das Gesetz von Saat und Ernte, was wir alle kennen. Was der Mensch sät, wird er ernten. Was der Mensch sät, wird er ernten. Oder was uns auch geläufig ist, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. Das ist also jetzt keine Erfindung unserer Neuzeit, diese Weisheiten, sondern die stehen also schon in der Bibel, sind vor fast 3000 Jahren aufgeschrieben. Man wird dir tun, wie du getan hast, dein Tun fällt auf dich selbst zurück. Ich werde dir sagen, na gut, das ist nichts wesentlich Neues, was du uns bisher erzählt hast. Das wissen wir auch aus unserem Alltag. Das wissen wir aus unserem Leben, wie das zugeht. Wir wissen, wie das ist, wenn man sich nicht verträgt mit jemandem. Wir wissen, wie bitter es ist, wenn andere unsere Notsituation ausnutzen. Wir wissen, wie bitter es ist, wenn alles Gute, was wir anbieten, alle Versöhnung, abgeschlagen wird und nicht akzeptiert wird. Das ist also nichts Besonderes. Wie geht es nun weiter? Ist hier der Punkt? Oder gibt es Möglichkeiten, aus diesem Dilemma herauszukommen? Und das ist unser vierter Punkt. Gott droht kein Gericht an, ohne dass er einen Ausweg zeigt. Keine Gerichtsdrohung, keine Gerichtsandrohung Gottes ohne Möglichkeit eines Ausweges. Unser Vater im Himmel wäre kein liebender Gott. Wir haben auch in der ersten Stunde daran gedacht, wenn er keine Hilfe anbieten würde. Der Obadja will praktisch den Edomitern mit seinen Versen und damit auch uns einen Ausweg zeigen aus dieser Situation. Und da beschreibt er Gott damals für die Edomiter noch nicht ganz verständlich, weil sie von dem Versöhnungshandeln Gottes in Jesus Christus nichts wussten, aber für uns verständlicher. Und Petrus schreibt das in seinem zweiten Brief im dritten Kapitel.
Gott hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht, sondern dass alle Gelegenheit haben, zu ihm umzukehren.
Gott will nicht, dass wir ins Verderben gehen, sondern dass wir eine Gelegenheit bekommen zum Umkehren. Aber wie sieht diese Gelegenheit des Umkehrens aus? Zum einen, denke ich, müssen wir uns darüber im Klaren werden, was sind die Ursachen dieser negativen Entwicklung? Wie kann so etwas überhaupt geschehen? Ich hatte gesagt, Hass ist nicht einfach da und angeboren. Keiner will ein hassender Mensch sein. Das behaupte ich einfach jetzt mal so. Dass keiner unter uns ist, der sagt, ich will ein hassender Mensch sein und ich werde alles kleinschlagen und Liebe und Barmherzigkeit, Mitgefühl gibt es überhaupt nicht. Hass regiert die Welt und ich will die Welt regieren. Also das glaube ich nicht. Deswegen sage ich, es entwickelt sich einfach. Wir haben als Menschen, das müssen wir einfach eingestehen, von Natur an ein hartes Herz, also ein steinernes Herz, wie es im Hesekiel-Propheten gesagt wurde. Dort steht das nämlich von dem steinernen Herzen. Zweimal spricht er dort, der Prophet, von steinernen Herzen. Das Trachten des menschlichen Herzens ist böse an von Jugend auf, sagt Gott schon in der Noah-Geschichte. Also damit sind wir in guter Gesellschaft, wenn wir das so entdecken, auch bei uns. Stolz, gewölbte Brust, wir haben von dem Pharisäer vorhin gehört, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, der da stand im Tempel, ich bin der Größte. Ich mache alles richtig, ich halte alle Gebote. Ich verzehnte alles, ich faste, also tadellos. An mir ist nichts auszusetzen. Ich bin besser als all die anderen, vor allem als der, der hier neben mir steht. Der hat ja nun gleich überhaupt nichts vorzuweisen. Und dort sagt uns Paulus, falls dieser Gedanke uns irgendwo mal packt und greifen will. So steht es in der Schrift, sagt er im Römerbrief. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner hat Einsicht und fragt nach Gott. Alle haben sie den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da, der Gutes tut, kein einziger. Also auch wenn ich es so behaupte, wenn ich es so davon rede, trifft das Urteil Gottes auch auf mich zu, dass ich von mir aus also da nichts anbieten kann. Wir haben oftmals diese Angewohnheit, dass wir Vollkommenheit von anderen fordern, aber dabei blind sind für unsere eigenen Unzulänglichkeiten, für das, was wir selber nicht haben können, für die eigenen Sünden. Dein Übermut, sagt Obadja zu den Edomitern, dein Übermut hat dich getäuscht. Du denkst, weil du in den Felsklüften wohnst, und deinen Sitz auf hohen Bergen hast, im Innersten, wer stürzt mich schon zu Boden? Wer kann mir was tun? Und das sagt Obadja, auch wenn du dein Nest so hoch baust wie der Adler, wenn du es zwischen die Sterne setzt, selbst von dort stürze ich dich herab. Und diese Blindheit für das eigene, das macht hartherzig. Hartherzig anderen gegenüber. Dass ich gar nicht bedenke, dass ich eigentlich genauso vielleicht reagiere, mich genauso verhalte. Und wenn der Bruder im Unglück ist, dann, wie die Edomiter, dann freue ich mich dran und nutze das noch aus und suche noch meinen eigenen Vorteil aus dieser ganzen Geschichte herauszuschlagen. Und dadurch geraten die Edomiter also ganz sehr ins Unrecht. Es ist eine Entwicklung, die sich über diese 400 Jahre oder ja, noch mehr Jahre, die da entstanden ist zwischen den beiden Völkern. Eine Entwicklung, die gefährlich ist, auch heute gefährlich ist, die kann sich wie eine Lawine vergrößern und kann vieles unter sich begraben und das über Generationen hinweg. Nicht nur eine einmalige Situation, sondern über Generationen hinweg kann diese Zerstörung führen bis hin zur eigenen Zerstörung. Und der Prophet Hesekiel, der sagt das an in seiner Prophetie, dass Edom vernichtet wird. Da steht es, und ich werde die Täler, also ganz schlimm, ich werde die Täler mit Erschlagenen auffüllen. Da bleibt keiner übrig. So hart, so klar, so deutlich wird also Gott da reagieren. Und die zweite Variante ist die, wie reagiere ich denn, wenn mir Unrecht widerfährt? Ich hatte schon gesagt, wir wollen ja kein zornige Menschen sein. Wir wollen liebende Menschen sein. Gutmütig, großzügig, im Miteinander. Weil wir wissen, eine solche Atmosphäre schafft ein gutes Miteinander. Dort, wo Hass und Streit und Zorn ist, da ist ja keine gute Atmosphäre da. Denkt mal an eure Arbeitsstellen vielleicht. Oder denkt an eure Nachbarschaft. Dort, wo solche Probleme sind, das ist doch nicht gut. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen, wird uns im Epheserbrief geraten. Die Frage ist halt, ob ich mich an dieser Ungerechtigkeit anderen festbeiße, das ständig vor Augen habe und immer wieder von früh bis abends darüber nachdenke und darüber rede. Oder kann ich auf Gott vertrauen, dass er mir Gerechtigkeit schaffen wird? Dass er mir Hilfe schaffen wird? Es gibt von Paulus einen Ratschlag, der zugegebenermaßen ganz schwer umzusetzen ist. Das weiß ich auch. Deswegen will ich es auch nicht einfach so platt jetzt hier euch sagen. Ganz schwierig. Aber ich denke, es liegt eine große Hilfe, ein großer Segen drin. Vergelte Böses mit Gutem, sagt er im 12. Kapitel seines Briefes. Ich muss mir auch überlegen, wenn ich betroffen bin, in dieser Spannung stehe, was will ich weitergeben an die nächste Generation? Die Edomiter, wir wissen nicht genau, aber hatten in ihren Geschichtsbüchern wahrscheinlich viel Negatives stehen. Und als die Israeliten dann vor der Türe standen, kam das sofort hoch und mit euch nicht, ihr geht nicht durch unser Land, ihr geht nicht durch auf unseren Straßen, weg mit euch. Wir werden keinen Kontakt haben mit euch. Im Gegenteil, wenn ihr na, kommt, dann werden wir das Schwert rausholen und euch ordentlich verhauen. Das, was uns vielleicht Hilfe und Trost sein kann, ist der letzte Vers, den Obadja hier sagt. Das Königreich, die Herrschaft wird dem Herrn gehören. Die Herrschaft wird Gott gehören. Und das ist eine ganz frohmachende Zusage, die ich nochmal ergänzen möchte mit einem Vers aus dem Timotheusbrief. Dort wird uns im ersten Timotheusbrief, im ersten Kapitel gesagt, diese Botschaft ist absolut zuverlässig und verdient unser volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Und da sagt Paulus, und ich war der Schlimmste, den er gerettet hat. Ich war der Schlimmste. Für mich hat es gereicht, diese Gnade, dieses Erbarmen Gottes. Und wenn jemand von uns sagen kann, jawohl, ich habe das auch erlebt. Ich habe das auch erfahren. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, dann darf er wissen, wie es Obadja gesagt hat. Das Reich Gottes ist da und er darf Mitglied dieses Reiches sein. Eine große Zusage für uns. Ich weiß, woher ich komme, wem ich gehöre. Ich weiß, wer für mich sorgt, wer mich liebt, wozu ich da bin. Und ich weiß auch, wo ich hingehen werde. Diese Gewissheit haben wir, wenn wir Teil dieses Reiches sind. Und diese Zusage haben wir. Wisst ihr, alles, was uns ärgert, Mangel, Schmerzen, die wir haben, das kann eigentlich nur von Gott gestillt werden. Auch wenn wir vielleicht denken, na gut, wenn ich Hunger habe, gehe ich zum Bäcker und der Bäcker macht das. Wenn wir richtig weit zurückdenken, dann müssen wir sagen, letztendlich kommt alles von Gott und ist von ihm. Weder Macht noch Geld, auch keine Freundschaft, auch wenn sie manchmal so angepriesen wird, oder auch Rachegedanken sind hilfreich, um eine solche Situation zu klären. Durch gegenseitige Verdächtigungen löst man keine Probleme. Als zwei andere Brüder in der Bibel sich verkracht haben, da sagt Gott zu dem einen, deine Gedanken sind keine Gedanken des Friedens. Die Sünde lauert vor der Tür. Deine Gedanken sind keine Gedanken des Friedens. Die Sünde lauert vor der Tür. Und jetzt könnte ich euch fragen, ihr wisst, wie es ausgegangen ist. Werdet ihr sofort sagen, jawohl, der eine wurde totgeschlagen von den beiden. Die Sünde hat nicht nur vor der Tür gelauert, sie hat zugeschlagen, hat ihn ergriffen. Obadja ruft also hier die Edomiter zur Umkehr, ich stelle Ihnen das vor, und er ruft also auch in diesen Versen auch uns zu, euch nicht, lasst uns nicht oder lasst euch nicht vom Hass übermannen, von Verdächtigungen und von Vorwürfen übermannen, sondern denkt daran, dass Gott das sieht und bedenkt, dass ihr Verantwortung habt und denkt daran, dass er das letzte Wort behält. Das Königtum wird dem Herrn gehören. Und noch ein Vers aus dem Propheten Hesekiel, um auf diese Begebenheit im Schwarzwald zurückzukommen. Dort sagt nämlich der Prophet im Buch Hesekiel im Kapitel 36, ab Vers 26, und das gilt uns auch: Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch. Amen.